So, einen wunderschönen guten Morgen euch allen zusammen. Es war einmal ein junger Mann, der morgens mit seinem Fahrrad zur Arbeit fuhr und nach der Arbeit bei strömenden Wegen regen wieder heimfuhr auf dem Fahrradweg und er fuhr einen leichten Berg hinunter, war irrsinnig schnell und dann kam ein Auto entgegen und dieses Auto bog nach rechts ab, ohne mit dem Fahrradfahrer, dem jungen Mann, zu rechnen, der auf dem Fahrradweg in hoher Geschwindigkeit entlang fuhr. Und was passiert, wenn ein Auto mit größtem Gewicht gegen so ein Fahrrad stößt, dann stoppt das Fahrrad sofort und gemäß dem Massengesetz und fliegt der Fahrradfahrer dann einfach mit hoher Geschwindigkeit weiter, wenn das Fahrrad stehen bleibt oder liegen bleibt. Und dieser junge Mann, der flog dann 2 Kilometer durch die Luft und landete kopfüber, also wie man im Schwimmbad so ins Wasser reinspringt, mit dem Kopf auf dem Boden, auf dem Bettungboden. Gott sei Dank hatte der junge Mann eine Wollmütze auf, die aber nicht so viel hilft bei so einer Wucht. So, das ist meine Einstiegsgeschichte für euch. Der junge Mann bin ich, war vor einigen Jahren. Ich stehe immer noch hier und mit dieser Geschichte könnt ihr einfach herzlich wenig anfangen. Weil ihr wisst nicht, wie es weitergegangen ist, ihr wisst nicht, was vorher war, ihr wisst einfach nicht. Christoph hat letzte Woche erzählt, dass wir unsere eigene Geschichte nur dann verstehen können, wenn wir sie in den großen Zusammenhang einbauen können. Was war am Anfang, was ist jetzt, was kommt, dass wir unser Leben so ein bisschen einordnen können. Ansonsten bleiben die Ereignisse, die uns so täglich widerfahren, die schönen, aber auch die schmerzhaften, die unangenehmen, Krankheit, Tod, Verlust von Angehörigen, bleiben einfach so isoliert im Raum stehen und wir stellen uns die Frage, was soll das alles? Und wenn ich jetzt so an meinen Anfang denke, wenn du an deinen Anfang in deinem Leben denkst, dann stelle ich fest, dass ich mir die ersten Jahre überhaupt nicht erinnern kann. Und du wahrscheinlich auch nicht. Und mit 3, 4 Jahren vielleicht die erste dünne Erinnerung. Ging mein Leben los, als ich geboren worden bin? Ging dein Leben da los? Oder ging es los, als meine Eltern mich gezeugt haben? Oder ging es los, als meine Eltern sich kennengelernt haben? Oder als ihre Eltern sich kennengelernt hatten? Oder deine Großeltern sich kennengelernt haben, wann ging es los? Und spielt es eine Rolle? Und ich persönlich würde es unheimlich interessieren, was deine Großeltern gemacht haben, wie sie gelebt haben, so. Und ich höre immer ganz, ganz zu, wenn meine Eltern erzählen von früher, die alten Geschichten, weil es mich interessiert. Mein Vater heißt Oskar. Mein Opa heißt Oskar. Mein Uropa heißt Oskar. Und ich heiße mit zweitem auch Oskar. Ja? Das irgendwie, da fühle ich mich in so einer Linie drin. Ja? Also Oskar an sich, dachte ich früher keinen schönen Namen, inzwischen gefällt er mir sehr gut. Aber ich bin nicht irgendwie isoliert, nur ein Mensch, sondern ich stecke in der Linie drin. Ich hab eine Geschichte und die wird an diesem Namen einfach nur so ein bisschen sichtbar. Und genauso, auch wenn du nicht Oskar heißt, hast du auch eine Geschichte. Und du steckst auch irgendwo drin. Aber wo anfangen? Wie dein Leben jetzt verstehen, wenn du deinen Anfang nicht kennst? Es war einmal. Ich fange an, wo Gott anfängt. Da heißt ganz am Anfang von der Bibel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also recht triste Angelegenheit. Und Gott war da und der Geist Gottes war auch da. Und dann hat Gott die Erde geschaffen, heißt es. So, das soll der Anfang jetzt gewesen sein. Das ist schwer für uns vorstellbar. Aber so steht es jetzt einfach mal in der Bibel drin. Was auffällt, dass dieses Wort Gott schuf, das steht im Urtext, also nicht einfach so drin, dass da eine Person oder Gott das irgendetwas schafft, sondern da steht ein Plural, also eine Mehrzahl. Das heißt also, mit anderen Worten, da haben mehrere geschaffen, obwohl da nur Gott steht. Aber der Geist ist auch noch da. Das ist so ein bisschen vielleicht unklar, wird später im Laufe der Predigt noch ein Tick klarer. So, und jetzt heißt, sagen einige, dass es da nicht angefangen hat. Weil Gott war ja schon da. Also wenn da ein Tisch steht, den ein Schreiner gemacht hat, dann beginnt die Geschichte des Tisches nicht mit dem Zeitpunkt, wo der Schreiner das Holz nimmt, sondern die fängt schon mit dem Schreiner an, die Geschichte. Und genauso fängt die Geschichte dieser Erde, des Universums, nicht damit an, dass Gott hier die angefangen hat, die Erde zu schaffen, sondern Gott war schon vorher da. Und im Johannesevangelium, da heißt es dann, das mag jetzt am Anfang ein bisschen verwirrend sein, weil da viel von Wort steht, da heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mal bis dahin. Das Johannesevangelium, er beschreibt zu Johannes, wer Jesus ist. Es geht in diesem Evangelium ganz in besonderer Weise darum, wer Jesus ist, wer er war, was er gemacht hat. Und dieses Wort, was hier beschrieben ist, das ist Jesus. Er spricht im Prinzip von Jesus. Und ich lese das nochmal. Im Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und Jesus war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Und alles wurde durch ihn. Und ohne ihn wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und es ist kühn. Wir denken, Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben, hat irgendwas mit Gott zu tun. Nee, die Bibel sagt was ganz anderes. Jesus war bei Gott ganz am Anfang. Bevor die Welt geschaffen war, war Gott, Jesus und der Geist Gottes, die waren schon da. Da ist nicht einer oder eine ungewisse Macht, da ist ein dreieiniger Gott. Und ich sag's ganz ehrlich, ich verstehe das nicht ganz, wie eine Person drei Personen sein kann. Aber entscheidend ist, dass diese drei in Einheit was geschaffen haben. Und es ging los, bevor das alles, was wir jetzt hier auf der Erde sehen, so sichtbar war. Was war am Anfang? Ich möchte mit diesem Schaffen, das was geschaffen worden ist, dass wir es ein bisschen besser verstehen, euch eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte. Vor 2 Tagen ist bei uns morgens, wir wohnen direkt am Feldrand, da ist ein riesen Traktor gekommen. Und der hat diesen Boden umgegraben und kleiner gemacht mit so einem Hänger hinten dran. Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall war es ein Steyr 6071 CVT. Ich weiß nicht, wer sich da landwirtschaftlich auskennt. Der Daniel kennt ihn in jedem Fall aus und der Aaron kennt ihn auch. Und der andere auch. Also ein gigantischer Traktor. Und der hat eine irrsinnige Kraft, dieses Ding da hinten durch die Erde gezogen. Ich habe gedacht, das geht nicht. Aber der hat reingehauen und diese Schollen da umgegraben. Die kriegst du mit Spaten gar nicht weg. Und der ist durchgefahren, so ganz locker, flockig, ja, und hat es platt gemacht. Und da habe ich gedacht, was für ein Wunderwerk, was für eine Kraft steckt in diesem Traktor drin. Dann habe ich an die Ingenieure gedacht, die Maschinenbauer, die da dieses Ding entwickelt haben. Und früher waren die Traktoren ja ganz anders, so klein und so ein bisschen so, ja. Und laut und stinkend, ja, groß und kräftig und elegant und steier, ja. Und der ist also entlang gedonnert. Ich habe den Blick für diese Traktoren eigentlich so ein bisschen gekriegt, durch den Daniel, weil der Aaron, sein Sohn, sich irrsinnig mit Traktoren auskennt. Also unglaublich. Und Aaron ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt, ja. Okay, und was ich aber sagen möchte, dieser Traktor ist ein Meisterwerk von Menschen gemacht. Und er leitet unsere Arbeit. Und jetzt stell dir vor, du stellst diesen Traktor in eine große Scheune. Machst ein bisschen Kerzenlicht an und stellst einen anderen Traktor dazu, einen weiblichen. Wie lang musst du warten, bis ein kleiner, süßer Steiertraktor daneben steht? Nee. Geht nicht. Woher kam das Leben? Woher? Wir Menschen können schon viel schaffen. Wir können Traktoren schaffen, wir können andere Sachen schaffen. Anderes Beispiel, ich bin Zahnarzt. Guck mal da oben hin so. Nächste Folie. Okay, das sind Zähne jetzt, ja, das seht ihr. Ja? Die Leute, die sich ein bisschen besser mit Zähnen auskennen, sind Zahntechniker da, Zahnärzte. Ja? Die sehen, dass der hinterste Zahn, also der am oben rein, der hat eine Füllung in der Mitte drin, so eine weiße, ja. Weil das war alles zu früh, aber das macht nichts, ja. Und der mittlere Zahn, der sieht richtig gut aus, gell? Richtig natürlich, so lebendig mit den Farben und so und den dunklen Rillen drin. Das ist ein künstlicher Zahn, das ist gar kein echter. Ein Keramikzahn. Und den habe ich mit meinen Maschinen gemacht letzte Woche. Hat eine Patientin diesen Zahn reingekriegt. Und das Allergrößte ist, die hatte da überhaupt gar keinen Zahn. Die hat eine Zahnlücke gehabt. Einfach nichts. Und dann hat sie ein nächstes Bild. Und dann hat sie ein Implantat reingekriegt. Und dann kam dieser schöne Zahn drauf. Richtig und sieht aus wie ein echter Zahn. Ihr hättet es gar nicht gemerkt. So, jetzt stell dir vor, dass ein Patient, der hatte Zahnlücke mit 3 fehlenden Zähnen. Jetzt baue ich 2 Implantate rein. Ein weibliches und ein männliches. Und wie lange muss ich warten, bis das dritte Implantat da ist? Geht nicht. Nicht möglich. Und das schönste Implantat und die schönste Krone, die man machen kann, ist ein Abklatsch gegen einen echten Zahn. Ein echter Abklatsch. Ein echter Zahn, wie ihr da jetzt neben dem Implantat seht, der linke, ja, der ist federnd gelagert in Knochen drin, mit elastischen Bändern. Und da sind Sensoren drin. sodass du nur mit einer gewissen Kraft auf harte Sachen beißen tust. Beim Implantat ist die Gefahr, dass du einen Kirschkern beißt und du zerbeißt irgendwas, passiert im echten Zahn einfach nicht. Weil da ganz feine Sensoren drin sind. Du kannst beim Zubeißen tausendstel Millimeter kannst du spüren, ob es zu hoch oder zu niedrig ist. Und im Zahn, da fließen Blutgefäße. Da fließen Gefäße rein und raus und da ist noch ein Nerv drin. Und wenn ein Loch ist, dann leert sich dieser Zahn, baut da was an. Das ist unglaublich faszinierend. Und das Allergrößte ist, dieser Zahn wird nicht eingebaut, der wächst von innen raus. Einfach so. Und so ein echter Zahn hat echtes Leben. Und den kann ich nicht machen. Kann keiner machen. Und das ist absolut faszinierend. Woher kommt das Leben? Das Leben kommt nicht durch uns. Und wir können es nicht machen. Keiner. Kein Labor der Welt kann Leben herstellen. Und trotzdem, dass es so ist, sehen wir in dieser Welt immer faszinierende Sachen. Also ich begeistere mich für solche Zähne, ja. Andere begeistern sich für andere Dinge. Ich habe letzte Woche den Lichttechniker vom Bamberger Theater kennengelernt, ja. Ein absoluter Lichtfreak, ja. Der macht diese, also wenn eine Szene ist, irgendwie im Theaterstück, ja, und es ist morgens um 6 in dem Stück, ja, dann drückt er an seinem Computer auf den Knopf und dann die Lichter schalten dann morgen 6 Uhr ein. Mit Schattenwurf und Sonnenstand und mit allem dran, Jahreszeit. Das ist faszinierend. Der kann Laserlicht, alles kann der machen. Der hat mit leuchtenden Augen hat er mir erzählt, was da mit diesem Licht möglich ist. Und im Vergleich zu diesem faszinierenden Licht oder ein Feuerwerk oder was immer, was wir so mit Licht machen können oder Gartenbeleuchtung, Kerzenschein, so, ist es ein Abklatsch gegen einen echten Sonnenaufgang. Heute Morgen um 6.10 Uhr bin ich aufgestanden auf dem Balkon und habe die aufgehende Sonne angeschaut. Weiß mich fasziniert? Nein, weil der Kleine geschrien hat und wach war. Das ist nochmal der. Das ist immer so, dann denkt man, es ist gar nicht so schlimm, wenn er schreit, dann kann ich die Sonne sehen, wenn sie aufgeht. So schön orange, ja. Aber so ein echter Aufgang und ein Untergang, die haben was. Da schwingt in dir, in mir schwingt da was mit und wir wollen sowas sehen. Und es gibt keinen Sonnenuntergang, der gleich ist. In der Truman Show, da ist immer gleich. Für die, die den Film kennen. Aber wenn du irgendwo in Urlaub fährst, ja, oder sonst wo, dann gucke ich immer, dass ich an den Strand komme oder ein Hotel mit Blick zum Meer oder was ich will, dass man sehen kann, wie die Sonne untergeht, wie sie aufgeht. Oder wenn du im Berg bist, was bin ich schon früh aufgestanden, um beim Sonnenaufgang oben zu sein. Und du kennst das ja. Oder wenn du Bergsteigen tust und du läufst durch die Wolken und oben ist auf dem Gipfel, dann siehst du die Berge hinweg und siehst das und denkst, wow. Jetzt bin ich begeisterter Modelleisenbahner gewesen, ja. Da kannst du noch so tolle Berge bauen. Das ist ein Abklatsch gegen die Schönheit der Schöpfung. Und wir alle, ich gehe mal davon aus, dass es euch auch so geht, wir empfinden in solchen Momenten, wenn wir sowas sehen, was ganz Spezielles. Das ist mehr als nur, wenn wir begeistert sind über einen Traktor, über Zähne oder irgendwas anderes. Es ist das mehr da. Einfach mehr, da schwingt was mit. Und ich glaube, es schwingt das mit, dass wir genau spüren und wissen, wir können es nicht machen. Da ist was da, was dieses Wunder geschaffen hat, was über uns hinausgeht. Und es ist die gleiche Quelle, die dich und mich geschaffen hat. Genau die gleiche. Und es spricht uns im Herzen an. In Psalm 8, wollte ich eigentlich ein Videoclip zeigen, eine Sequenz aus Deep Blue. Das hat aber technisch irgendwie nicht geklappt, mein E-Mail kam nicht an und so. Und das wäre so ein Einblick in so die faszinierende Schönheit von Gottes Schöpfung gewesen. Den haben wir nicht. Ich habe noch so ein paar so eher erwärmliche von der Qualität der Bilder. Alex, können wir die vielleicht mal versuchen? Da sind einfach so ein paar Naturschauspiele eingefangen, die, wenn sie live erlebt worden wären, uns richtig ergreifen würden. Das heißt, nur ein Hauch von dem, wie es wäre, wenn du es live erlebst. Und dann heißt es im Psalm 8, die nächste Folie, ihr habt den ersten Vers schon gelesen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Wenn ich das anschaue, wenn ich sehe, was Gott geschaffen hat, was kein Mensch schaffen kann, was das übersteigt, was ich jemals erfassen kann, dann kommt die Frage, die der Psalmist sich stellt, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Wer sind schon wir? Wer bin schon ich? Und dieser Gedanke, wer bin ich denn, habe ich überhaupt Wert? Den haben ja viele von uns. Nicht die ganze Zeit, aber oft. Und als Ende steht manchmal der Selbstmord. Weil wir fragen, was soll das hier überhaupt? Wo ist mein Platz? Was ist der Sinn von meinem Leben? Ich hake mich ab und es kommt doch nichts raus. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Wir stellen uns die Frage, wo ist mein Platz? Was für einen Zusammenhang haben diese ganzen Ereignisse in meinem Leben? Warum läuft alles schief bei mir? Oder warum läuft es ein Jahr gut und dieses Jahr kommt es knüppeldick? Wo ist mein Platz? Wer ist der Mensch, dass sich Gott um ihn kümmert? Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, im Zentrum des Universums glaubt er, dass wir lang genug suchen, eine mathematische Formel finden. Entschuldigt, aber das ist ein Blödsinn, ja. Also irgendwie eine Formel, die irgendwas so Geniales schafft, wie Menschen, die Natur, die Schöpfung, die Sonne, ist nicht greifbar für mich. Und die Vorstellung, dass alles geschaffen worden ist von einem Gott, der Beziehung gelebt hat. Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und der Heilige Geist. Und dass die sich dabei was gedacht haben. Dass sie untereinander Gemeinschaft gehabt haben. Und dann ist was Gemeinsames entstanden. Und dann heißt es, und jetzt schlagt die Brücke zu uns als Menschen. Dann heißt es auch ganz am Anfang in der Bibel, und Gott sprach, nachdem er also die Erde geschaffen hat, die Tiere geschaffen hat, die Bäume und die Seen, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels. Und über das Vieh und über die ganze Erde. Und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Jetzt stellt euch das mal vor. Da sagt Gott, und hier wird es ganz klar, lasst uns, Gott, Jesus, Heiliger Geist, lasst uns einen Menschen machen. Nach unserem Bild. Das heißt, lasst ihn machen, ähnlich wie wir sind. Das heißt, wenn du dich anschaust, dich betrachtest und andere Menschen anschaust, dann haben wir gewisse Eigenheiten. Wir haben was ganz herausstehend, wir haben einen freien Willen, wir können uns frei entscheiden. Wir haben ein Gefühl für Schönheit, für Ästhetik, für Herrlichkeit. Und wir suchen Beziehung. Wir sind zutiefst beziehungsorientiert. Gestern habe ich in der Zeitung was gelesen, da ging es um einen Knast. So ein Hochsicherheitstrakt, ja. Und da sind die Häftlinge in einer Zelle zwischen 2 mal 3 Meter eingesperrt. So isolierhaft. Das ist das Allerschlimmste, schreiben die Anwälte, die die Häftlinge betreuen. Kein Kontakt, festgemauerter Stuhl, festgemauertes Bett. Einzelhaft. Ein Mensch, der ähnlich Gott gemacht ist und auf Beziehung angelegt ist, zutiefst auf Beziehung, wird isoliert von anderen. Und Gott hat es nicht so konzipiert. Er hat uns geschaffen für Beziehung, für Gemeinschaft. So wie er auch innige, offene, ehrliche Gemeinschaft pflegt. Und deswegen fühlen wir uns wohl, wenn wir innige, offene und ehrliche Gemeinschaft haben mit anderen Menschen. Dein bester Freund, deine beste Freundin, dein Ehepartner, hoffentlich. Wir sehen uns danach. Und für so eine Beziehung geben wir fast alles her. Weil da sind wir richtig Mensch. Wenn du Traktor fährst, dann ist es schön, aber das ist nicht als Mensch. Wenn ich Zahnarzt bin, ist es schön, aber da lebe ich nicht als Mensch. Eher dann, wenn ich mit dem Patienten spreche anschließend. Und wir möchten diese Beziehung leben, die Gott in uns reingelegt hat. Weil er uns so geschaffen hat. Und dann heißt es, ich lese da nochmal weiter. 1. Mose 2, das kommt jetzt nicht an der Folie. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wird der Mensch eine lebende Seele. Das sei jetzt mal dahingestellt, wie man sich das vorstellt, mit Staub, Matsch, Erde oder so, will ich jetzt auch gar nicht groß diskutieren. Mir geht es darum, dass hier drin steht, dass er den Menschen Atem des Lebens eingehaucht hat. Das Wort, was im Urtext drin steht, das heißt Ruach. Wow. Und das Leben in den Menschen reingekommen. Ein lebendiger Mensch, der Gottes Geist in sich drin hat und deswegen auch Beziehung zu Gott haben kann. Der Mensch ist geschaffen, um Beziehung untereinander zu haben und Beziehung mit Gott zu haben. Durch Gottes Geist, den er uns reingelegt hat. Und es unterscheidet uns eklatant von allen anderen Lebewesen. Kein Affe, kein kein Gerät, nichts, kein Tier hat Gottes Geist. Nur wir haben Gottes Geist. Und Gott hat das mit Absicht gemacht. Er hat uns ähnlich gemacht und hat uns ein Stück von seinem Geist in uns reingelegt, dass wir nicht irgendwie nur so kleine Wesen sind, die da rumkrebsen, wie so Ameisen, sondern er hat uns mit dem Gleichen ausgestattet, was er hat, damit er Beziehung mit uns haben kann. Und wenn Eltern ein Kind zeugen, dann hat das Kind das gleiche Erbmaterial. Du kannst nachweisen, wenn Eltern ein Kind zeugen, dass das Kind die gleiche DNS oder wie auch immer den gleichen genetischen Code hat. Und du kannst sagen, das ist das Kind von denen. Eindeutig. Da liegt von den Eltern was in dem Kind drin. Und weil dem so ist, lieben in der Regel die Eltern ihr Kind. Einfach so. Und die Eltern wollen Kontakt zu ihrem Kind haben. Die wollen keinen Kontakt haben, um irgendwie hochphilosophische Gespräche zu führen oder irgendwie zu wissen, wie es dem Kind geht, so prima. Die wollen einfach, weil es ihr Kind ist, wollen sie Kontakt haben. Einfach so, die wollen einfach Beziehungen pflegen. Und so hat Gott seinen Geist in uns reingelegt und er möchte einfach so Beziehungen zu uns pflegen. Einfach so. Weil wir in der Beziehung aufgehen und aufblühen. Und da steckt Gottes Herz, das möchte er machen. Und wenn ein Mensch das begreift, dass er nicht einfach nur umherschwimmende Kugeln im Weltall ist, sondern dass der Schöpfer des Universums uns das reingelegt hat, was mit ihm Verbindung schaffen kann, dann gewinnt dein Leben eine andere Dimension. Und da muss jetzt auch der Blick dafür geöffnet werden, für diese andere Dimension. In dieser Geschichte, die du erzählt hast, mit dem Fahrrad am Anfang, bevor ich da Fahrrad gefahren bin, hatte ich ein Krankenhausschiff im Hafen von Cuxhaven gesehen, die dann immer so, ich habe es schon mal an anderer Stelle erzählt, die in Afrika Menschen kostenlos behandeln. Und es war ein christliches Schiff mit lauter verschiedenen Christen aus Amerika, Schweden, Dänemark, überall her waren die. Und die haben da im Hafen so Touren angeboten, man konnte das Schiff anschauen und konnte sich da bewerben, um dann einen Kurzeinsatz zu machen oder mit Spenden diese Arbeit zu unterstützen. Und das fand ich faszinierend, halt einfach ins Ausland zu gehen und was Gutes tun, was Abenteuerliches. Runterfliegen und Menschen helfen in Afrika, ich bin im Ausland. Und da habe ich beworben und was ein bisschen komisch war, ich musste dafür zahlen, dass ich da unten arbeiten darf, schon komisch. Gell? Und dann haben die mich aber genommen, ich habe die Bewerbung losgeschickt und da kam die Zusage dann. Und dann hatte ich mein Flugticket gekauft, es ging dann nach Sierra Leone. Und am Tag, bevor ich abgeflogen bin, ist dieser Fahrradunfall passiert. Am Tag davor. Ich habe noch nie so einen Fahrradunfall gehabt, wo ich überhaupt von Unfällen eigentlich mein Leben verschont gewesen bin. Von so größeren. Und dann passiert dieser Unfall und ich fliege dann aus der Luft und schlage mir den Kopf auf und ich stehe auf und ich habe keine Beule. Der Kopf hat nicht mal wehgetan, es war gar nichts. Nicht wegen der Wollmütze. Ja? Und dann habe ich gedacht, ich hätte ein Schwein gehabt. Irgendwie so. Das Fahrrad war so ein bisschen verbeult und an einem Finger, da bin ich über die Bremse da so rübergerutscht, da war so ein bisschen blau und hat wehgetan, ja. Aber am Kopf gar nichts und ich bin direkt im Kopf gelandet. Und von der anderen Straßenseite sind Leute rübergerannt gekommen, die haben gedacht, ich wäre tot oder querschnittsgelähmt irgendwie so. Die haben es ja gesehen, wie ich da geflogen bin, so im Kopf voraus. Und dann habe ich mir aber nichts weiter gedacht, weil ich habe mich so gefreut, jetzt fliege ich da runter, bin da runter geflogen. Und dann war ich da unten auf dem Schiff und das war schon eine eigentümliche Erfahrung, weil die Leute alle so fromm waren, so gläubig und haben Gott gekannt und von Gott erzählt, als ob sie ihn kennen würden. Als ob die eine Beziehung zu diesem Schöpfer hätten. Und die haben eine Bibel gelesen, haben sich da ausgekannt. Aber vor allem haben die haben Jesus gekannt, die haben Gott gekannt, die haben vom Heiligen Geist gesprochen. Die waren in Beziehung mit dem Schöpfer. Und ich, evangelisch und konfirmiert, ich nicht. Ich habe das gemerkt, dass die eine Beziehung haben, die ich nicht habe. Und ich habe gemerkt, mir fehlt da was. Die haben was, was ich nicht habe. Und habe ich viel mit den Leuten geredet. Und dann sitze ich eines Tages in der Kantine mit einer, ich glaube, einer Amerikanerin war es, oder einer Engländerin, Catherine. Eine ganz nette Dame. Und dann hat sie so mich gefragt, so, ja, wer ich bin und woher ich komme, so. Und dann habe ich ihr meine Geschichte erzählt, so. Es war einmal so eine kurze Sequenz halt. Und irgendwie hat es mir dazu gedrängt, ihr zu erzählen, dass ich diesen Fahrradunfall hatte. Einen Tag, bevor ich losgeflogen bin. Und sie sitzt am Tisch. Und dann laufen die Tränen runter. Und dann denke ich, was ist denn jetzt los? Also, wieso weint die? Und sie strahlt und lacht und freut sich und die Tränen laufen runter. Und dann schaut sie mich so an und sagt, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Kümmert sich um dich. Und da habe ich verstanden, dass mein Leben nicht einfach nur einfach so wird, dass alles aus oder so, sondern dass einer da ist, der seine Hand über mich und unter mich hält und der mich und einen Weg mit mir gehen möchte. Und so möchte Gott das nicht mit mir machen, möchte es mit dir genauso machen. Gott möchte mit dir einen Weg gehen. Und er hält dich und er sieht dich und er möchte Beziehung zu dir haben. Richtig tiefe, innige Beziehung. Und wenn du das anfängst zu begreifen, dass einer da ist, der dein Leben in der Hand hält, dann ändert sich in deinem Leben was. Dann ändert sich was ganz, ganz Grundlegendes. Weil du nicht mehr allein bist, du bist getragen. Und dein Leben und auch die schwierigen und die schrecklichen Dinge in deinem Leben, die gewinnen eine andere Dimension und die gewinnen einen Sinn und eine Tiefe. Und wenn du was nicht verstehst, dann gehst du zu Gott und sprichst mit ihm drüber. Und dann öffnet er die Augen und trägt dich durch. Es war einmal. Und es ist immer noch so. Gott ist der gleiche damals wie heute. Und er wird immer so sein, in aller Ewigkeit. Und jetzt haben wir gelesen, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Er hat den Garten Eden geschaffen, einen Mensch geschaffen und hat sich das so richtig schön vorgestellt. Aber es ist nicht mehr so. Und wir wissen das. Wir alle wissen, wir leben nicht mehr so, wie es sich Gott gedacht hat. Wir leben auf einer kalten Wirklichkeit, herzlos. Und warum das so ist, das hören wir nächsten Sonntag. Was da passiert, ist der zweite Akt dann. Wir hören jetzt ein Lied von der Band, ja, von wem auch sonst. Und im Lied, da geht's um den Menschen, der die Schöpfung anschaut, der sich realisiert, dass Gott groß ist. Und dann kommt er an den Punkt, dass er sich fragt, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Und so geht es dir vielleicht auch. Vielleicht bist du am ersten Punkt, dass du nur staunst. Ja, es ist wunderbar und es gibt tolle Sachen. Oder du bist an dem Punkt, dass du sagst, ja, wer bin ich eigentlich? Was, wenn es diesen Gott gibt, was will der mit mir zu tun haben? Und in dem Lied geht er aber noch einen Schritt weiter. Er realisiert dann, dass Gott ihn liebt. Und das ist mein Wunsch für euch, dass wenn ihr das Lied jetzt hört, mitsingt oder einfach nur die Zeilen liest, dass ihr ein Stück weit da das nachfühlen könnt, dass ihr da reinkommt. Ich werde nach dem Lied noch beten und dann sind wir in diesem Gottesdienst schon durch. Wir beten es gemeinsam, Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Himmlischer Vater, ich danke dir so herzlich, dass du deinen Geist in uns reingelegt hast und dass du Beziehung zu uns haben möchtest. Und ich danke dir auch für die vielen Kinder, die hier sind. Ich möchte dich bitten, dass sie alle dich kennenlernen, dass sie Kontakt zu ihrem Schöpfer kriegen. Und ich möchte dich bitten für uns selber, dass die schon Kontakt zu dir haben, dass dieser Kontakt inniger wird, dass wir mehr und mehr verstehen, wer du bist und wie du bist. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die noch keine Beziehung zu dir haben, Herr, dass du die Decke wegnimmst vor den Augen, vor den Herzen und dass sie erkennen, wer du bist und dass sie Schritte auf dich zugehen können, dass sie wissen, dass sie getragen sind von dir. Danke, dass du uns trägst, danke, dass du dich um uns kümmerst und dass du für uns da bist. Wir danken dir in aller Ewigkeit. Amen.